Die Universität Göttingen ist mit fiktiven, gleichwohl aber typischen Figuren in die Literaturgeschichte eingegangen. In Alexander Puschkins Versroman Jewgeni Onegin kehrt der Freund des Helden aus dem nebligen Deutschland mit einer, Zitat, geradezu göttingischen Seele zurück. In der allerneuesten amerikanischen Literatur, Thomas Pynchons Roman Gegen den Tag, ist es dann eine amerikanische Studentin, die bei David Hilbert Mathematik hört. Steht Lienski für die Schar russischer Untertanen, die am Anfang des 19. Jahrhunderts in Göttingen studierten, so repräsentiert die Amerikanerin die ausländischen Studentinnen, die in Deutschland früher akademische Grade erwarben als Deutsche und deshalb den Einheimischen den Weg bahnten. Aber unsere Alma Mater ging nicht nur in die Weltliteratur, sondern auch in die internationale Universitätsgeschichte ein. Als Reformuniversität des 18. Jahrhunderts wurde sie am Anfang des 19. zum Vorbild für die Gründungswelle im Russischen Reich. Und mit der Promotion der Mathematikerin Sofia Kowaljewskaja 1874 sprach sie die erste offizielle Anerkennung der wissenschaftlichen Leistungen jener Frau aus, die 10 Jahre später in Stockholm die erste Professorin Europas wurde und weitere 5 Jahre später von der Pariser Akademie als erste Frau den Bordin-Preis erhielt. Doch nachdem wir alle uns als Lokalpatrioten nun genug in dem Glanz gesonnt haben, den ausländische Studierende, Schriftsteller und Institutionen unserer Universität verliehen, wollen wir als solide Historikerinnen die Perspektiven ein wenig zurechtrücken. Denn der Anlass, der uns zu dieser Vorlesung inspiriert hat, ist das Jubiläum eines Nachzüglers. Nachdem Frauen seit Jahrzehnten als Gasthörerinnen mit Ausnahmegenehmigungen studiert hatten, in Leipzig zum Beispiel schon 1871, manche von ihnen auch mit Promotionen ihre Eignung bewiesen hatten und in anderen Bundesstaaten des Deutschen Reichs seit 1900 sukzessive auch als reguläre Studentinnen immatrikuliert worden waren, wurden sie zum Wintersemester 1908 endlich auch in dem größten deutschen Staat Preußen und damit in Göttingen zugelassen. Aber nicht nur der lokalpatriotischen Verengung des Blickes, die übrigens keine spezifisch Göttinger Eigenart, sondern für die Universitätsgeschichtsschreibung durchaus typisch ist, wollen wir entgegenwirken. Auch die Vorstellung, Studierende und gelehrte Frauen habe es erst seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gegeben, ist nicht nur deshalb eine Verzerrung, weil sie die Geschichte linear und natürlich zu uns aufsteigend deutet. Sie hat lange auch den Blick auf die frühere Zeit verstellt, Fragen gar nicht aufkommen lassen. Bei genaueren Recherchen findet man zum Beispiel eine für Geburtshilfe und Pharmakodynamik in Gießen immatrikulierte Frau 1831, eine dort promovierte sogar schon 1817. Und so könnten wir weiter zurückschreiten. Natürlich zu Dorothea Schlözer, die ihre umfassende Bildung einem pädagogischen Experiment des Vaters verdankte und zum 50-jährigen Universitätsjubiläum 1787 hier zur Magistra Artium promoviert wurde. Oder zu Dorothea Erxlebens medizinischer Promotion in Halle 1754. Einige Jahre früher finden wir in Greifswald eine Baccalaurea Artium und schon 1684 eine an der Universität Ingolstadt immatrikulierte Frau. Verfolgten wir diese Reihe noch weiter rückwärts, stießen wir auf einige hochgelehrte Frauen im Italien der Renaissance. Eine von ihnen soll sogar ihren Vater in der juristischen Vorlesung vertreten haben. Ausnahmen blieben alle diese Frauen gleichwohl, denn die Universität war eine von ihren Ursprüngen her männliche Institution und trat, als sie im 12. Jahrhundert entstand, in Konkurrenz zu den bisherigen Orten der Gelehrsamkeit, den Klöstern. Da die Lehrenden der Universitäten als Kleriker galten, und der Studienabschluss wiederum zur Lehre und damit zum Klerikerstatus berechtigte, konnte auch die an der Universität vermittelte Bildung für Frauen nicht zugänglich sein, da ihnen das Priesteramt ja verwehrt war. Gleichzeitig führte aber die Konzentration der Gelehrsamkeit an den Universitäten zum Sinken des Niveaus in den Klöstern, und das betraf auch die Frauenklöster. Dort wirkte es sich zudem nicht nur auf die Gelehrsamkeit der Nonnen aus, sondern auch auf die Bildungsmöglichkeiten, die diese ihrerseits adligen und bürgerlichen Mädchen boten. Die Universitäten wurden nun, verstärkt aber in der frühen Neuzeit und nach der Polarisierung der Geschlechtercharaktere im 18. Jahrhundert, zu Orten der spezifisch männlichen Sozialisation, in denen sich die Söhne des Adels und des Bürgertums auf ihre spätere Berufstätigkeit vorbereiteten. Gerade dadurch, dass im 19. Jahrhundert mit den Bildungspatenten das Anrecht auf bestimmte Stellen verbunden war und andererseits für das Universitätsstudium jetzt bestimmte Schulabschlüsse vorgesehen waren, wurden die Frauen davon ferngehalten, ohne dass es eines rechtlich fixierten Verbotes des Frauenstudiums bedurft hätte. So konnte die Ausschließung der Frauen in Einzel- und Sonderfällen auch unterlaufen werden. Doch die grundsätzliche Zulassung von Frauen zur Universität durch volle Immatrikulation leitete, wie es die Mittelalter- und Universitätshistorikerin Letizia Böhm zum 50-jährigen Jubiläum 1958 gesagt hat, tatsächlich, Zitat, eine neue Epoche in der Geschichte der abendländischen Universität ein. Wenn wir in dieser Vorlesung nun die Höhere- und Hochschulbildung von Frauen vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert hinein erörtern, wird es immer darum gehen, die spezifischen Möglichkeiten und Grenzen der jeweiligen Zeit auszuloten. Doch ist es damit noch nicht getan, da wir beim Frauenstudium häufig auch von der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen handeln. Jenen Einzelnen, die ihren Zeitgenossinnen um Jahrzehnte oder Jahrhunderte voraus waren, oder jenem Land, das als ausgesprochen rückständig galt, aber als erstes in Europa ein wirklich akademisches Medizinstudium für Frauen kannte, und zwar ausgerechnet an der Medizinischen Hochschule des Kriegsministeriums. Ich meine das Russische Reich. Insofern kann es nicht nur um die zeitspezifischen, sondern es muss immer auch um die für die jeweilige Gesellschaft besonderen Bedingungen gehen. Deshalb blicken wir in unserer Vorlesung auch über den Kanal und bis in den Ural und wollen das Frauenstudium durch diesen Perspektivwechsel vergleichend erörtern, auch über die Vielfalt hinaus, die schon die verschiedenen deutschen Staaten bieten. Eine große Rolle spielt dabei die Migration von Studentinnen. Denn eben weil sich die Studienmöglichkeiten in verschiedenen Ländern zu verschiedenen Zeiten eröffneten, wanderten Frauen aus dem Russischen Reich in die Schweiz oder noch im 20. Jahrhundert aus Preußen nach Baden und Bayern. Andere, die Polinnen, studierten, selbst wenn sie in ihrer Heimat blieben, doch in verschiedenen Staaten. Aber viele zog es, trotz der Studienmöglichkeit zu Hause, auch zu den Koryphäen anderer Länder, vor allem nach Deutschland. Mit diesen Erfahrungen der Pionierinnen kehren wir dann also nach Deutschland zurück, um zu erörtern, wie sich die deutschen Frauen das Studium erstritten und mit dem Gymnasium die Vorbildung, die sie erst zur Immatrikulation berechtigte. An einer Gruppe, die unter den deutschen Studentinnen besonders hervorstach, sich aber im doppelten Sinn in der Minderheit befand, als Frauen unter Männern, als Jüdinnen unter Christen und Christinnen, soll die eingangs erwähnte Vorstellung von der Geradlinigkeit des Fortschritts noch einmal hinterfragt werden. Denn die Jüdinnen wurden von Pionierinnen zu Ausgegrenzten. Schließlich blicken wir auf zwei Berufsgruppen, um zu prüfen, wie Frauen den Weg zur akademischen Erwerbstätigkeit fanden. Auf die Ärztinnen, an denen man Behörden und sogar Gegnern des Frauenstudiums den Bedarf nach medizinischen Expertinnen vermitteln konnte und auf Juristinnen, die bis zur Weimarer Republik kaum Berufsmöglichkeiten fanden. Denn was bei den Medizinerinnen noch gewirkt hatte, dass Frauen weibliche Hilfe benötigten, weil sie sonst vielleicht ihre und damit auch die Volksgesundheit der Scham vor einem männlichen Arzt opferten, verfing hier offenbar nicht. Die Rechtsschutzstellen für Frauen boten nicht genügend und vielleicht auch keine attraktiven Arbeitsmöglichkeiten. Am Ende dieser Ringvorlesung richtet dann eine Kollegin, die ihre in der Frauenforschung erworbenen Erkenntnisse als Vizerektorin ihrer Universität nun in die Praxis umsetzen kann, den Blick auf die Gegenwart. Dass wir Göttingerinnen diese Ringvorlesung nicht allein bestreiten müssen, sondern Spezialistinnen aus anderen Hochschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz einladen konnten, verdanken wir der großzügigen Unterstützung, die uns der Universitätsbund, die Akademie der Wissenschaften und das Gleichstellungsbüro, geleitet von Frau Dr. Kirsch-Auwärter, gewähren. Und wir freuen uns ganz besonders, dass der Vorsitzende des Universitätsbundes und Altpräsident unserer Universität, Herr Kern, unsere Vorlesung darüber hinaus auch als Referent bereichert. Ihnen allen danken wir herzlich. Und nun freue ich mich, dass eine Göttinger Kollegin, Hedwig Röckelein, die Reihe der Vorträge eröffnet. Frau Röckelein ist eine sehr umtriebige Kollegin, die sich nicht nur in Lehre und Forschung engagiert, was einen ja schon ausfüllen kann, sondern darüber hinaus auch noch bei der Erschließung mittelalterlicher Quellen und der Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse durch Ausstellungen aktiv ist. Nach dem Studium in Würzburg und Freiburg hat sie zuerst die Erstellung eines Gesamtindex der mittelalterlichen Handschriften in deutschen Bibliotheken koordiniert und dann im Rahmen eines DFG-Projektes auch selbst katalogisiert. Danach war sie Hochschulassistentin in Hamburg, wo sie sich auch habilitiert hat. Seit 1999 ist sie Professorin in Göttingen und uns auch trotz eines auswärtigen Rufes erhalten geblieben. Nur vorübergehend ist sie einmal zu einer Gastprofessur entschwunden an die École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris. Frau Röckelein ist Mitglied verschiedener wissenschaftlicher Gesellschaften, insbesondere der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Und es ist nun schon nicht mehr schwer zu erraten, dass eine solchermaßen ausgewiesene Expertin auch dem Beirat einer ganzen Reihe wissenschaftlicher Institutionen angehört, von denen ich nur das Comité Scientifique des Centre d'études médiévales in Auxerre nennen möchte. Frau Röckelein hat 2 Ausstellungen organisiert und an anderen mitgewirkt, außerdem verschiedene Publikationsreihen initiiert. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören die Visionsliteratur und die Frauengeschichte des Mittelalters. Letztere in ihren eigenen Forschungen vor allem um die Frauenklöster zentriert. Aber sie hat auch mit einem in der historischen Zeitschrift, also dem Standesorgan der deutschen Historiker, gedruckten Forschungsbericht den Forschungsstand bestimmt und als besondere Aufgabe die Erforschung von Frauenbeziehungsgeflechten ausgemacht. Neben den Arbeiten zu diesen beiden Hauptschwerpunkten steht eine Fülle von Aufsätzen zu anderen Themen der mittelalterlichen Geschichte und der historischen Hilfswissenschaften. Vielleicht darf ich die Einführung mit einer persönlichen Bemerkung schließen. Mir als eingefleischte Neuzeithistorikerin hat sie vor allem dadurch einen großen Eindruck gemacht, dass sie ihre Antrittsvorlesung einem wissenschaftsgeschichtlichen Thema der Neuzeit gewidmet hat. Karl Lamprecht und Abi Warburg, von der Kulturgeschichte zur Kulturwissenschaft. So hat sie die Denomination ihrer Professur für mittlere und neuere Geschichte wirklich ausgefüllt. Frau Röckelein, wir sind gespannt auf Ihren Vortrag.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Göttinger Freunde, ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind und damit dem Thema der Frauenbildung an den Universitäten und außerhalb der Universitäten so viel Aufmerksamkeit schenken. Ich darf Sie, da wir chronologisch vorgehen, heute mit der frühesten Epoche der Gelehrsamkeit in der zentraleuropäischen Region, nämlich mit dem Mittelalter, vertraut machen. Ich gebe zu, der Titel meines Vortrags ist nicht besonders aufregend, aber ich hoffe, dass Sie das, was ich Ihnen heute zu berichten weiß, umso aufregender finden werden. Das Mittelalter ist die Epoche, in der die europäischen Bildungsinstitutionen von Schule und Universität, so wie wir sie heute kennen, ihren Ausgang genommen haben. Auf das Mittelalter geht die Einteilung des Studiums in eine Phase des Baccalaureats, des Magistrats und des Doktorats zurück, ebenso die Autonomie der Fakultäten und die akademische Selbstverwaltung, schließlich auch die Formen und Bedingungen der Zulassung zum Studium, das heißt auch der exklusive Vorbehalt der Universität für Studierende und Absolventen männlichen Geschlechts. Frau Maurer hat ja bereits darauf hingewiesen. Mit Blick auf die Gelehrsamkeit zeigt sich das Mittelalter in seiner ganzen Ambivalenz. Zu den leuchtenden Zeiten gehört die Entstehung der Universitäten als Institutionen scholastischer Gelehrsamkeit und der Vernunft. Zu den finsteren Seiten gehört der Ausschluss der Frauen aus dieser Institution der Bildung und der Wissenschaften. Da sich Gelehrsamkeit im Mittelalter aber lange vor der Entstehung der Universitäten entwickelte und auch nach deren Erfindung außerhalb dieser Institutionen weiter betrieben wurde, gab es immer Orte und Gelegenheiten für Frauen zur gelehrten Bildung und deren Anwendung. Gerda Lörner hat in ihrem bereits 1993 erschienenen Buch »The Creation of Feminist Consciousness« mit Nachdruck auf die asymmetrischen Bildungschancen von Frauen im Mittelalter und der frühen Neuzeit hingewiesen. Und sie hat auch die alternativen Formen der Selbstautorisierung von Frauen aufgezeigt, die der Mystikerinnen, die der Mutterschaft, die der intellektuellen Frauennetzwerke, in denen Bibellektüre und Bibelexegese betrieben wurde, und diesen Milieus der gelehrten Frauen, den Bereichen ihrer Anwendung dieses Wissens und der damit verbundenen Wertschätzung dieses weiblichen Wissens, will ich nun in meinem Vortrag näher nachgehen. Ich beginne mit der Frage, was ist eigentlich Gelehrsamkeit im Mittelalter? Was macht gelehrtes Wissen, die Scientia, aus? Wodurch unterschied sich das gelehrte Wissen von anderen Formen des Wissens? Wozu brauchte man gelehrtes Wissen? Wozu wurde es benutzt? Die Gelehrten des Mittelalters waren Literati. Sie konnten Texte in lateinischer Sprache lesen und schreiben und sie beherrschten die 7 freien Künste, die Septem Artes Liberales, die sich wie ein roter Faden heute durch meinen Vortrag ziehen werden. Illiterati waren nicht zwangsläufig Analphabeten, aber sie konnten nur volkssprachliche Texte lesen. Die Kompetenz passiver und aktiver Schriftlichkeit galt als Techne, die den Artis Mechanicae zugerechnet wurde und nicht den Wissenschaften. Die Technik des Lesens war weiter verbreitet als die Technik des Schreibens. Die mittelalterliche Gelehrsamkeit beruht auf dem System der sogenannten Septem Artes Liberales, der 7 freien Künste, die schon der römische Enzyklopädist Martianus Capella im 4. nachchristlichen Jahrhundert in einem Handbuch ausführlicher beschrieben hat. Und zwar in der Schrift De Nuptiis Mercurii et Philologiae, also die Hochzeit des Kriegsgottes Merkur mit der Philologie, behandelt er im 3. bis 9. Buch ausführlich diese 7 freien Künste. Demnach war die Basis der 7 freien Künste das Trivium. Es bestand aus der Grammatik, der Rhetorik und der Dialektik und aus dem darauf aufbauenden Quadrivium der mathematischen Künste, die sich zusammensetzten aus der Arithmetik, aus der Geometrie, der Astronomie und der Musik. In der mittelalterlichen Weiterentwicklung wurde das Wissenssystem der Septem Artes durch die Philosophie, die Theologie und die Metaphysik gekrönt. Wir schauen uns das jetzt auf einem Holzschnitt aus dem späten 15. Jahrhundert an. Wir sehen also hier die Grammatik als eine der Grundlagen des Triviums, als Frau dargestellt. Sie werden bei den anderen Darstellungen später wieder erkennen, dass die sieben freien Künste meistens als Frauen dargestellt sind. Das hängt daran, dass sie grammatikalisch im Lateinischen feminin gebildet werden, also Grammatica, bedeutet aber deswegen noch nicht, dass diese Künste tatsächlich automatisch auch von Frauen gelernt werden können. Sie zeigt hier in der linken Hand auf einer Wachstafel das Alphabet, das sie einem kleinen Schüler vorzeigt. Und dieser kleine Schüler, das ist jetzt wichtig, steht außerhalb dieses Systems der sieben freien Künste. Er lernt nämlich jetzt erstmal Lesen und Schreiben und das Alphabet. Die sieben freien Künste selbst sind dann hier rechts in diesem Turm hierarchisch aufgebaut. Also zunächst das Trivium, repräsentiert in diesem Fall durch antike Philosophen wie Aristoteles und andere. Und dann durch das Quadrivium und wird hier gekrönt dann durch die Metaphysik und Theologie in der Person des Petrus Lombardus. Das gelehrte Wissen stand, und das ist für die Frage nach den Autoritäten und der Autorisierung weiblicher Gelehrsamkeit von ganz besonderer Bedeutung, das gelehrte Wissen stand in einem teils komplementären, teils konkurrierenden Verhältnis zur Weisheit der Sapientia und Sophia, einem Wissenssystem, das auf klugem Verhalten und moralischen Werten basierte. Das gelehrte Wissen stand als theoretisches Wissen außerdem im Gegensatz zum praktischen Erfahrungswissen, der Experientia, zur Empirie, und es stand in Konkurrenz zu der durch Charisma legitimierten, auf göttlicher Inspiration beruhenden Erkenntnis. Frauen verfügten im Mittelalter über alle vier dieser Wissensformen. Als wissenschaftlich Gebildete treffen wir sie im privaten wie im klösterlichen Milieu, vor allen Dingen im 10. bis 12. Jahrhundert an. Als Trägerinnen der Weisheit und Klugheit, als Wissende aus Erfahrung und als Charismatikerinnen standen sie das ganze Mittelalter auch bei der Laienwelt in hohem Ansehen. Typisch für die weiblichen im Gegensatz zur männlichen Gelehrsamkeit ist die zyklische Gelehrtentätigkeit. Die Phasen intensiver intellektueller Betätigung konzentrierten sich bei den Frauen auf die Ausbildung in der Kindheit und in der frühen Jugend. Die Jugend endete dann meistens schon mit 12 bis 14 Jahren, wenn die Frauen heirateten. Und sie konzentrierte sich auf das spätere Erwachsenenalter, wenn die Kinder aus dem Haus waren und die Frauen oft schon verwitwet. Dazwischen lag die Zeit der intellektuellen Abstinenz, dominiert von Schwangerschaften, Geburten und der Sorge um die Kinder und die Familie. Wo treffen wir nun Frauen als Gelehrte im Mittelalter an? Wir treffen sie an als Laien an den königlichen und fürstlichen Höfen, im Spätmittelalter unter den städtischen Eliten und den höfisch-patrizischen oberitalienischen Humanistenzirkeln. Als Geistliche finden wir sie in den Kreisen der Klöster und der Kanonissenstifte. In die Grundkenntnisse des Lesens und Schreibens wurden die Kinder im frühen und hohen Mittelalter oft durch Klosterfrauen oder durch ihre eigenen Mütter eingewiesen. Im Spätmittelalter übernahmen Stadtschulen und Beginen die elementare Ausbildung im Rechnen, Schreiben und Lesen. Also das ist das, was dieser junge Mann, dieser Schüler hier auf der linken Seite lernen sollte. Das waren pragmatische Fähigkeiten, die vor allem nützlich waren für die Söhne und Töchter der Kaufleutefamilien. Die Einweisung in die Grundkenntnisse der Gelehrtenbildung lag das ganze Mittelalter vor allem in der Verantwortung von Privatlehrern. Guibert de Nogent, er lebte im 11. und 12. Jahrhundert, beschreibt das Lehr- und Lernprogramm in seiner Autobiografie. Demnach wurde das Wissen, unabhängig von Stand und Geschlecht, als praktisch orientierte Weisheit mündlich vermittelt, nach dem Prinzip der Imitatio rezipiert und memoriert. Bücher dienten nur als Erinnerungsstützen. Allerdings gab es zwischen den Klerikern und den Laien durchaus Unterschiede. Geweihte Gelehrte verfügten über das Bücherwissen der lateinischen, manche auch der griechischen Klassiker, und sie fixierten ihr Wissen häufiger schriftlich. Laien sollten zwar Bücher besitzen, aber man erwartete von ihnen nicht, dass sie die Inhalte ohne Hilfe verstanden oder weitergaben. An weltliche Frauen wurden die geringsten Ansprüche gestellt. Sie sollten, wie es bei Gibert heißt, die Erinnerungsfähigkeit des Herzens entwickeln, eine emotionale Qualität des Wissens. Im Spätmittelalter trat an die Stelle des privaten Unterrichts in der Familie die städtische Lateinschule, die Vorläuferin unseres Gymnasiums. Für die Mädchenbildung war sie allerdings ohne Relevanz, da sie nur Knaben den Zutritt erlaubte. Die Mädchen blieben weiterhin auf den Privatunterricht in den Familien angewiesen. Auf ihre gelehrte Ausbildung wurde vor allem in denjenigen Haushalten Wert gelegt, in denen der männliche Erziehungsberechtigte selbst ein Gelehrter war, wie etwa der Vater der Christine de Pisan, der Mediziner und Astrologe war, oder der Onkel der Eloise, ein Theologe. Manchmal unterrichteten diese Gelehrten ihre Töchter auch selbst. Ich gehe nun etwas ausführlicher auf die weibliche Gelehrtenkultur am Hof ein. Unter den Laien am Hof beherrschten bis zum 14. Jahrhundert etwa eher die Frauen als die Männer die Kunst des Lesens und Schreibens. Die Männer profilierten sich lieber in der Kriegskunst. Das Lesen und Schreiben überließen sie ihren Ehefrauen, angestellten Hofgeistlichen oder Kanzleinotaren. An den königlichen und adeligen Höfen wurden die Söhne und Töchter meist gemeinsam von Privatlehrern unterrichtet. Sie lernten dort neben dem Schreiben und Lesen auch die Künste des Triviums, die Grammatik, die Rhetorik und die Dialektik. Das gelehrte Wissen wurde durch die Vermittlung moralischer Werte in der täglichen Lektüre des Psalters unterstützt. Die Psalmen boten neben der Einführung in die Bibel zugleich eine Gelegenheit, Latein zu lernen, die Grundbegriffe der Metrik kennenzulernen und das Gedächtnis zu schulen. Die höhere Bildung und Gelehrsamkeit der Mädchen und Frauen zielte darauf ab, sie zur Weisheit und Klugheit im Regieren und zur moralischen Belehrung der eigenen Kinder, des regierenden Ehemannes und der Hofbediensteten anzuleiten. Von der Ehefrau eines Regenten und eines Adeligen wurde neben der technischen Fertigkeit im Lesen und Schreiben Sapienze erwartet, das heißt die Fähigkeit, klugen Rat zu geben, Konflikte zu schlichten und zu lösen. Sie hatte dafür zu sorgen, dass die göttlich legitimierte Regierung mit moralischen, das heißt mit christlichen Werten in Einklang stand, dass das Seelenheil des Herrschers und der königlichen Familie gesichert wurde. Praktisch wirksam wurde das Konzept der weisen Gemahlin des Herrschers im Reich, vor allen Dingen zwischen dem 9. und 12. Jahrhundert, als die Regentinnen die Regierung im Konsortium mit dem Ehemann ausübten. Ich erinnere nur an die berühmten Herrscherinnen der Ottonenzeit, an Adelheid und Theophanu. Mathilde von Schottland, sie starb 1118, erhielt den Beinamen der Good Queen Maud, weil sie den König gut beriet, weil sie als geschickte Vermittlerin auftrat, als eine weise Gesetzgeberin, als Patronin der Künste, und damit sind die Septem Artes gemeint, als Freundin der Kirche und als Mutter der Nation. Bianca von Kastilien, sie lebte im 12. und Anfang des 13. Jahrhunderts, die Gemahlin König Ludwigs VIII. Von Frankreich, die mehrfach auch selbst über längere Zeit die Regierung führte, war zu Pferd genauso sattelfest wie in den Artes Liberales. Seit dem 13. Jahrhundert wurden diese Frauen zunehmend abgelöst von Männern, von Klerikern, Adeligen, Patriziern, teilweise mit universitärer Ausbildung und von Militärexperten, die das Gremium der Räte bildeten und nun den König berieten. Die Königinnen und Fürstinnen zogen sich in ihre eigenen Haushaltungen zurück, in ihre eigenen Hofhaltungen, wo sie als Mäzeninnen, als Auftraggeberinnen an Handwerker und Künstler wirkten, wo sie Künstler beauftragten, Breviere und Stundenbücher herzustellen, die nun die Psalterien ablösten. Diese Stundenbücher und Breviere dienten den gebildeten Frauen einerseits natürlich als Gebetbuch, als Anregung zur Meditation, aber auch zu ihrer Erheiterung und Belustigung, und zwar vor allen Dingen die Trollerien und Grotesken, die sich am Rand dieser geistlichen Bücher einschlichen. Sie sehen hier eine Seite aus dem Brevier der Blanche von Frankreich oder auch Blanche von Navarra genannt, der Ehefrau König Philipps VI. Von Frankreich. Diese Handschrift ist zu Beginn des 14. Jahrhunderts in Paris entstanden von einem berühmten Illuminator, Jean Pucelle und anderen. Und es zeigt hier aufgeschlagen den Beginn der Gebete, die zum ersten Adventssamstag gelesen werden sollten. Und Sie sehen hier rechts an der Seite und unten in diesen freien Räumen kleinere Figuren und Szenen, die eigentlich gar nicht so recht zu diesem geistlichen Inhalt passen. Also man sieht oft auch Tiere, Affen oder Affenmenschen, die hier unten führen einen kleinen Zweikampf durch, einen gespielten Krieg sozusagen. Und diese Trollerien haben alle einen moralischen Hintersinn, den zu deuten, dann die Aufgabe der Leserin in der meditativen Beschäftigung mit diesem Buch war. Ich müsste an dieser Stelle eigentlich, wenn es um die Laienfrauen geht, etwas ausführlicher auf Christine de Pizan eingehen, die im 14. und 15. Jahrhundert ganz vehement gegen die Verdrängung der Frauen aus der politischen Beratung protestiert hat und auch mehrere aufsehenerregende Pamphlete geschrieben hat, in denen sie die Frauen aufrief, in ihre Bildung zu investieren. Ich muss das aber leider hier überspringen, weil mir sonst die Zeit nicht ausreicht heute. Ich wechsle nun von den Frauen im Umfeld der Höfe, der Laienkultur, zu den Frauen in den Klöstern, in den Stiften und in den sogenannten hohen Schulen in der Zeit vom 10. bis 12. Jahrhundert. Wie ich eingangs schon bemerkte, waren die Männer- und Frauenklöster im frühen und hohen Mittelalter neben den Privatlehrern die wichtigste Institution der Schulbildung für Mädchen, aber auch für Jungen. Bevor die hohen Schulen und die Universitäten entstanden, waren das die Orte, an denen die Septimartes in vollem Umfang gelehrt wurden. Das Bildungsniveau in den Kanonissenstiften war dabei meist höher als in den Benediktinerinnenklöstern. In Sachsen, wo diese Kanonissenstifte besonders weit verbreitet waren, entfaltete sich die weibliche Gelehrtenkultur besonders zwischen dem 10. und 12. Jahrhundert. Als Vorzeigefrau sächsischer Gelehrsamkeit wird gerne Rutzfried von Gandersheim, sie lebte etwa zwischen 935 und 975, heraufbeschworen. Sie wird auch die erste deutsche Dichterin in lateinischer Sprache gerühmt. Wir werfen einen Blick auf den Kodex, der fast alle Werke Rutzfrieds beinhaltet. Er liegt heute in der Bayerischen Staatsbibliothek in München und er entstand, wir wissen nicht genau wo, etwa um das Jahr 1000, also etwa eine Generation nach dem Tod der Rutzfried. Rutzfried hat uns ein umfangreiches Werk aus 8 Verslegenden, 6 Dramen und 2 historischen Epen hinterlassen. Sie beschreibt in diesen Epen die Geschichte des ottonischen Geschlechts von Heinrich I. bis Otto II. Und in dem zweiten Werk die Geschichte ihres eigenen Konventes Gandersheim in der Zeit von der Gründung in der Mitte des 9. Jahrhunderts bis zum Jahr 919. Rutzfried erweist sich in diesen Werken als eine exzellente Rhetorin und Stilistin, als eine Meisterin der Prosodie und der Metrik, die den gereimten Hexameter genauso beherrscht wie die elegischen Distichen. Und obwohl sie in starker formaler Abhängigkeit zu dem antiken Komödiendichter Terenz steht, polemisiert sie gegen ihn und stellt seinen lüsternen Frauengeschalten nun christliche, keusche Jungfrauenwirrnis gegenüber. Im Gallicanus, im Kallimachus und im Paphnutius und in der Sapientia, das wären einige dieser Dramendichtungen, ergreift sie die Gelegenheit, die Fäden und Fasern vom Kleid der Philosophie auszulegen, wie sie sich ausdrückt. Sie setzt ihre fundierten Kenntnisse der Musik und Arithmetik nach Boetius nicht nur spielerisch ein, sondern sie konstruiert ihre Dramen nach den mathematischen Regeln, die Boetius in der Artes-Empfehlung gegeben hatte. Das Baumaterial ihrer Dichtung nimmt sie, metaphorisch gesprochen, aus den Fäden und Fasern des Kleides der Philosophie. Rotzfried bedient sich hier einer in der mittelalterlichen exegetischen und hagiographischen Literatur weit verbreiteten Metapher des Webens für ihre Dichtung, wobei die metrischen Formen der Weberin besondere Kunstfertigkeit in der Mustergestaltung abverlangten. Letztendlich ist ihr die Kenntnis der Artes, die Scientia und die Dichtkunst als Webkunst aber nur ein Mittel zum Zweck, und zwar zum Zweck des Zugewinns an Sapientia, an Weisheit. Dem Passionsdrama um die allegorischen Jungfrauen Glaube, Hoffnung und Liebe hat sie als dem letzten Drama in ihrer Serie daher sicherlich nicht zufällig den Titel Sapientia gegeben. Ende des 15. Jahrhunderts, als die Werke der Rotzfried durch den Humanisten Konrad Zeltis wiederentdeckt wurden, bezeichnete der Mönch und Geschichtsschreiber Heinrich Bodo von Clus die Dichterin als eine rara avis in Saxonia, einen seltenen Vogel in Sachsen. Rotzfried selbst hatte sich dagegen selbstbewusst als clamor validus, als starker, wirksamer, einflussreicher, lauter Ruf wahrgenommen und bezeichnet. Aber sie war keineswegs eine einsame Ruferin in der Wüste, keine singuläre Erscheinung in dem von der Literaturgeschichtsschreibung so oft als dunkel deklarierten 10. Jahrhundert. Vielmehr stellte sie die Spitze eines Eisberges an Gelehrsamkeit dar. Allein ihre beiden Lehrerinnen, die Gandersheimer Magistra Ricardis und Gerberga II., die Nichte Ottos I. und Äbtissin des Frauenstifts in dieser Zeit, müssen sehr gebildete Frauen gewesen sein, wenn sie eine Schülerin wie Rotzfried hervorbrachten. Kathrinette Bodawi hat in Essen und Quedlinburg sowie in anderen sächsischen Konventen für diese Zeit eine Reihe von Kanonissen mit vergleichbar hohem Bildungsniveau nachgewiesen, wenngleich nicht mit derselben dichterischen Begabung. Die Kanonissen im Frauenstift Essen besaßen theologisch-exegetische Kenntnisse, die den Vergleich mit den führenden Domschulen im Reich nicht scheuen mussten. Sie vertieften sich in die Exegese des Psalters anhand eines sogenannten Psalterium Quadruplex. Sie sehen hier eine Seite aus dem Kodex, der heute im Domschatz in Essen liegt. Das ist ein Psaltertyp, den der Konstanzer Bischof Salomon am Ende des 9., Anfang des 10. Jahrhunderts entwickelt hatte, als ein Lehr- und Studienbuch des Psalters. Dieses Psalterium Quadruplex besteht aus 4 parallelen Spalten, wie Sie hier sehen können, in denen die ersten 3 die Psalterversion des Hieronymus vorführen, die römische, die gallikanische und die hebräische Version, und die 4. Spalte, die letzte, eine lateinische Transkription der griechischen Fassung synoptisch vorstellt. Abschriften dieser Sonderausführung des Psalters, wie man sagen könnte, besaßen im 11. Jahrhundert das Benediktinerkloster St. Michael in Bamberg, die Kölner Domschule und eben das Frauenstift Essen. Von der hohen Kunst der Frauen zeugt auch ein Relief disputierender Frauen aus der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts, also etwa zeitgleich mit dem Psalterium, das möglicherweise auch aus dem Frauenstift Essen stammt und sich heute in der Schatzkammer des ehemaligen Benediktinerklosters Werden an der Ruhr befindet. Sie sehen hier nur einen Ausschnitt. Das ganze Relief umfasst 14 Personen, 2 Männer und 2 Frauen, die sich unter diesen Arkaden immer paarweise gegenüber sitzen und, wie man am Handgestus sehen kann, in disputierender Situation befinden. Also sie sprechen miteinander, das sieht man an diesem Handgestus der Rede. Und Sie sehen, dass diese Frauen auch jeweils Bücher in den Händen tragen, also ein Hinweis auf ihre Gelehrsamkeit. Ich komme nun zu einem anderen Ort der Gelehrsamkeit, nämlich den hohen Schulen. Diese hohen Schulen entstanden seit dem Ende des 11. Jahrhunderts in Italien, in Frankreich. Und an diesen hohen Schulen wurden nicht die Septem Artes gelehrt, sondern die Jurisprudenz, die Theologie und die Medizin. Die hohen Schulen erreichten ihren Zenit im 12. Jahrhundert und gingen dann in den Universitäten auf. Sie waren privat organisiert und finanziert von Königen, von potenten Adeligen, von Städten oder von der Kirche. Die Schulen der Theologen bestanden zum Teil nur aus ambulanten Lehrern, die sich vorübergehend an den Kathedralen von Paris, von Chartres, von Reims und Lens und anderen nordfranzösischen Städten niederließen und die ihren Lebensunterhalt im Wesentlichen aus Hörergeldern bestritten. Anders als später in den Universitäten fand an diesen Schulen der Unterricht im öffentlichen oder im halböffentlichen Raum statt. Zumindest in der Jurisprudenz und in der Medizin war er gleichermaßen theoretisch und empirisch ausgelegt. Und diese beiden Faktoren, die Halböffentlichkeit oder Öffentlichkeit und die Verbindung von Theorie und Empirie, förderten und ermöglichten die passive und aktive Teilnahme von Frauen am Unterricht. Ich will Ihnen dies jetzt am Beispiel der theologischen oder einer theologischen Schule zu Paris, nämlich der Schule an der Kathedrale Notre-Dame, etwas näher erläutern. Mein Beispiel ist ein ganz renommiertes Paar, nämlich Abelard und Héloïse, ein Theologe und seine Schülerin. Der Pariser Kanoniker Fulbert hatte seinen Freund Abelard, er lebte von 1079 bis 1142 und war Kanoniker an der Kathedrale Notre-Dame. Fulbert bat also seinen Freund Abelard, seine Nichte Héloïse zu unterrichten. Abelard erkannte sehr schnell die brillante intellektuelle Begabung seiner Schülerin und er verliebte sich in sie. Als Abelard seine Geliebte und bald auch die Mutter seines Sohnes, den sie Astrolabius nannten, heimlich heiratete, verlor er endgültig das Vertrauen seines Freundes Fulbert. Abelard bezahlte seine Liebe mit Entmannung, mit Lehrverbot an der Kathedrale und mit dem Eintritt in das Kloster Saint-Denis. Héloïse wurde von ihrem Onkel gezwungen, in das Kloster Argenteuil einzutreten und lebenslänglich enthaltsam zu leben. In der Korrespondenz, die sich zwischen Abelard und Héloïse etwa um 1130, 1135 von den beiden Klöstern aus entspann, trat Abelard mit Verweis auf die Bibel den Beweis an, dass die Frauen unter den Jüngern von Christus zu den ersten Verkündern des Glaubens bestellt worden seien und dass es keinen intellektuellen Unterschied zwischen Männern und Frauen gebe, für die Frauen allerdings nur um den Preis der Jungfräulichkeit. In den Problemata diskutierten beide dann anschließend als gleichrangige Philosophen und Theologen 42 exegetische Fragen. Vom Intellekt der Héloïse war auch der ehrwürdige Abt Petrus von Cluny beeindruckt, wie er ihr in einem Brief gestand, aus dem ich etwas ausführlicher zitieren will. Petrus schreibt an Héloïse: Ich stand noch im Jünglingsalter und war noch nicht zum jungen Manne gereift, da drang schon dein Ruhm zu meinen Ohren. Es war noch nicht deine Frömmigkeit, sondern es war dein hochgemutes Ringen um die Wissenschaften, das dich berühmt machte. Ich hörte damals von einer Frau erzählen. Sie hatte sich zwar noch nicht von den Bindungen dieser Welt frei machen können, aber sie setzte, was bei einer Frau sehr selten ist, ihre ganze Kraft ein für die schönen Wissenschaften, damit sind die sieben freien Künste gemeint, und für das Studium der Philosophie dieser Welt. Jämmerliche Teilnahmslosigkeit für alles höhere Streben legte sich lähmend fast über die ganze Welt. Die Wissenschaft wusste nicht, wo sie ihren Fuß hinsetzen sollte. Dass es beim weiblichen Geschlecht so stand, aus dessen Kreis sie ganz vertrieben war, bedarf keiner besonderen Erwähnung. Aber auch bei den Männern hatte die Wissenschaft kaum mehr Glück. Doch du hieltest in dieser Zeit das Banner der Wissenschaft hoch. Du hast dich über alle Frauen erhoben und es gibt auch wenige Männer, die du nicht übertroffen hast. Hernach aber gefiel es Gott, dich einen weit besseren Weg mit deinem Streben zu führen. Du vertauschtest die Logik mit dem Evangelium, den Meister der Physik Aristoteles mit dem Apostel Paulus, Plato mit Christus, den Hörsaal mit dem Kloster. Nun wurdest du erst eine Jüngerin der Weisheit, eben der Sapientia, die einzig diesen Namen verdient. Vor der ewigen Wahrheit bist auch du nur die Schülerin, aber Kraft deines Amtes eine Lehrerin der Demut für deine anvertrauten Töchter, damit sind die Nonnen in Argenteuil gemeint. Es wäre mir eine Freude, noch lange mit dir über solche Fragen mich zu unterhalten. Deine vielgerühmte Gelehrsamkeit ist mir ja ein Genuss. Und noch mehr zieht es mich zu dir um deiner Frömmigkeit willen, die mir viele rühmen. Soweit also der begeisterte Petrus von Cluny über und zu Heloise. Ich wechsle nun von Frankreich wieder nach Deutschland. Unter den intellektuellen Frauen des Hochmittelalters aus dem monastischen Umfeld darf natürlich Hildegard von Bingen nicht unerwähnt bleiben. Der Wissenshorizont Hildegards lässt sich aus ihrer Kosmologie sehr schön ablesen. Hildegard hat diese Kosmologie in theologischen und medizinischen Lehrschriften niedergelegt, aber auch in ihren musikalischen Kompositionen. Hildegard beharrte stets darauf, dass sie ungebildet ignota sei, dass sie die Visionen und Auditionen, auf denen ihre Theologie und Musik beruhte, nur als Medium göttlicher Eingebung empfangen und weitergegeben habe. Die Symphonia, so sagt sie, sei ihr als Instrumentum des göttlichen Wortes übermittelt worden. In demselben Maß, wie das Wort dem Leib bezeichne, offenbare die Symphonie den Geist, erläutert sie im Liber Civias. Mit dieser rhetorischen Strategie schützt sich Hildegard vor Vorwürfen der Amtsanmaßung und der Häresie, denen sie tatsächlich auch ausgesetzt war. Sie möchte nicht als Konkurrentin ihrer männlichen Kollegen in Erscheinung treten, die ihrerseits durch das gelehrte Studium an den hohen Schulen und durch das geistliche Amt autorisiert waren. Die rhetorische Formel göttlicher Inspiration finden wir nicht nur bei Hildegard, sondern bei vielen Frauen im späten Mittelalter, bei Frauen aus dem Laienstand genauso wie bei denen aus den Klöstern, die sich als Mystikerinnen oder Visionärinnen gerierten. Doch weder Hildegards theologische Werke noch ihre Musik beruhen wirklich nur auf göttlicher Inspiration. Vielmehr basieren sie auf einer sehr soliden Kenntnis der Septimartes und der neuplatonischen Philosophie der zeitgenössischen Pariser Viktorinerschule. Ihre Musik folgt den mathematischen Gesetzen des Pythagoras. Sie sollte die Harmonie zu Gehör bringen, die den Leib und die Seele regiert. Und was Hildegard bei dem Versuch, diese Harmonie, die in der Natur durch das göttliche Wirken niedergelegt ist, gefunden hat, wollen wir uns jetzt anhören. Das war ein kurzer Eindruck, ein kurzer Höreindruck, und Sie behalten den bitte im Ohr für unser nachher zu hörendes zweites Musikstück. Die Frage ist nun, wer Hildegard die mathematisch-musikalischen Gesetze des Pythagoras beigebracht hat und wer sie in die Tradition der Septimartes eingeführt hat. Wir wissen ja, dass Hildegard nicht Hörerin an einer der vorhin erwähnten hohen Schulen war. Es war eine Inkluse oder Rekluse, also eine Frau, die sich in eine Zelle einschließen lässt, namens Jutta von Sponheim. Sie hatte ihre Zelle in dem ersten Kloster, in dem Hildegard lebte, am Disibodenberg. Diese Inklusen, die sich freiwillig von der Welt abschlossen, besaßen aufgrund ihrer Distanz zur Welt ein hohes Ansehen in der mittelalterlichen Gesellschaft und wurden häufig als Beraterinnen in religiösen, in sozialen und politischen Dingen in Anspruch genommen. Rat suchte bei ihnen die Gesellschaft der Illiteraten genauso wie die sozialen Eliten und die gebildeten Entscheidungsträger, darunter auch hochrangige Geistliche. Diese Inklusen waren gefragte Lehrerinnen. Sie unterrichteten von ihrem Zellenfenster aus, der einzigen Verbindung zur Welt, Mädchen und Knaben gleichermaßen. Für Jutta von Sponheim, wie die zahlreichen Inklusen Europas im Hoch- und Spätmittelalter, diente das gelehrte Wissen nur als ein Instrument spekulativer Gotteserkenntnis. Bislang war nur von den herausragenden monastischen Einzelgestalten der Dichterin Rutzwit und der Prophetin Hildegard die Rede. Die Kirchen- und Klosterreformen des 12. Jahrhunderts führten indes zu einer massiven Verbreiterung gelehrter Bildung in den Frauenklöstern des Reiches. Bischöfe und Äbte bemühten sich nicht ohne ihr eigenes Interesse, die frühmittelalterlichen Kanonissenstifte zu disziplinieren, ihre Aufsicht zu unterstellen und ökonomisch zu sanieren. Sie unterwarfen sie teils der monastischen Benediktinerregel mit strenger Klausurierung, teils der kanonikalen Augustinerregel mit größeren Freiheiten und Eigenbesitz. Als Sekundäreffekt steigerte sich in allen reformierten Konventen das kulturelle und intellektuelle Leben der Frauen. Ihre Schreib- und Lesekenntnisse nahmen zu, sie richteten eigene Schreibstuben ein und beteiligten sich an aktuellen theologischen Debatten. Eine solche Veränderung lässt sich auch an Frauenklöstern in unserer Nähe beobachten. Das Kanonissenstift Lamspringe, das ich jetzt etwas ausführlicher vorstellen will, war in den 1120er Jahren auf Betreiben des Hildesheimer Bischofs in ein Benediktinerinnenkloster umgewandelt worden. Weitere Hildesheimer Bischöfe sorgten dafür, dass dieser Reformprozess in geistlicher, administrativer und ökonomischer Hinsicht gesichert wurde. Die Nonnen in Lamspringe wurden von einigen Kanonikern aus dem sächsischen Augustinerchorherrnstift Hadmersleben im Bistum Halberstadt unterstützt. Dieses Stift Hadmersleben besaß damals ein ausgezeichnetes Skriptorium und beste Kontakte zu den theologischen Schulen in Paris. Man vermutet, dass der berühmte Theologe und Kanoniker Hugo von St. Victor aus Hadmersleben kam. Als besonders fruchtbar und intellektuell belebend erwies sich die Zusammenarbeit der Lamspringer-Nonnen mit dem Kanoniker Gerhard aus Hadmersleben, den sie 1178 zu ihrem Propst wählten. Während seiner Regierung kopierten 8 bis 10 Lamspringer-Nonnen Vorlagen, die sie aus Hadmersleben oder vielleicht auch aus dem Benediktinerinnenkloster Lippoldsberg an der Weser erhalten hatten. Wir schauen uns jetzt die Schar der Lamspringer-Nonnen aus einer ihrer Handschriften etwas genauer an. Sie haben sich nämlich zusammen mit ihrem Propst verewigt. Sie sehen also mehrere Gruppen von Personen, die hier unmittelbar um den heiligen Andreas sich versammelt haben, der gerade seinem Martyrium entgegensieht. Sie sehen auf der linken Seite an den kurzen Kleidern Laien, eine Gruppe von Laien, noch eine weitere Gruppe von hochstehenden Laien zu Pferde. Und unmittelbar rechts neben dem Kreuz des heiligen Andreas steht dieser Propst Gerhard, von dem gerade die Rede war. Und rechts von ihm folgt nun eine Gruppe, weitere 2 Laien und dann eine Gruppe von Sanktimonialen, also die Benediktinerinnen von Lamspringe, sind wahrscheinlich hier als 4 Nonnen aufzufassen. Und hier auf der linken Seite die Äbtissin selbst, die mit einer Krone, der Brautkrone der geistlichen Frauen geschmückt ist. Diese Lamspringer Frauen lebten nicht nur in den Psalterien, Bibeln und patristischen Texten, die sie kopierten, sondern auch in Traktaten, die gerade aus den nordfranzösischen Kathedralschulen kamen und in den Reformkreisen großes Aufsehen erlegt hatten, nun ihr Wissen nieder, indem sie diese Kopien anfertigten. Es befinden sich darunter Traktate, zum Beispiel von Anselm von Canterbury, von dem bereits genannten Hugo von St. Victor und von Rupert von Deutz zu Themen der Simonie, zur Beteiligung der Laien an sakralen Handlungen, zur Messtheorie und anderes. Wir können ganz sicher sein, dass diese erwähnten 8 bis 10 Klosterfrauen diese Texte nicht nur abschrieben, sondern dass sie über die Inhalte, die sie hier kopierten, auch mit den Kanonikern und mit dem Propst diskutierten. Ein Großteil der von den Lamspringer Nonnen angefertigten Handschriften befindet sich heute in der Herzog-August-Bibliothek zu Wolfenbüttel. Und es ist, wie wir seit kurzer Zeit wissen, eine der größten erhaltenen Klosterbibliotheken Norddeutschlands überhaupt. Dass diese Bibliothek der Lamspringer Nonnen nun wieder zum Vorschein kam und auch in ihrer Bedeutung gewürdigt wurde und wird, ist das Verdienst des Wolfenbüttler Handschriftenbibliothekars Helmer Hertel, der diese Bände im vergangenen Jahr in Wolfenbüttel ausgestellt hat. Ähnlich wie in Lamm-Springe wurde ein Frauenkonvent im Elsass, nämlich auf dem Odilenberg oder auf dem Hohenburg, auf der Hohenburg von der Reform des 12. Jahrhunderts inspiriert. An diesem Ort war am Ende des 7. Jahrhunderts von einem lokalen Adeligen ein Frauenkloster gegründet worden und dieses Kloster wurde nun auch Mitte des 12. Jahrhunderts reformiert. Dafür hatte Kaiser Friedrich I. eine Äbtissin aus Bayern, Relinde, ins Elsass entsandt. Sie reformierte das Kloster und führte dort die Augustinerregel ein. Relinde initiierte auf der Hohenburg ein Bildungsprogramm für den Konvent, das seinen Höhepunkt und Abschluss in einem Kodex ihrer eigenen Schülerin und Nachfolgerin als Äbtissin, nämlich Herrat von Hohenburg, finden sollte, im sogenannten Hortus Deliciarum, dem Garten der Freude, und von dieser Handschrift haben Sie vielleicht schon mal gehört. Der Originalkodex ist leider verbrannt im Deutsch-Französischen Krieg 1870 und wir kennen sowohl die Texte wie auch die Illuminationen dieses außergewöhnlichen Kodex nur aus einem Faksimile, das im Jahr 1818 hergestellt worden ist. Der Hortus Deliciarum zeugt von dem hohen intellektuellen Niveau, das auf dem Odilienberg im Gefolge der Reform gezeigt wurde. Relind und Herrat hatten diesen Kodex als ein Medium der Belehrung für die Nonnen angelegt und auch als ein Geschichtsdokument. Auf dem letzten Blatt, auf der letzten Seite des Kodex, ist nämlich in einer Illumination die Geschichte der Klostergründung dargestellt und die Geschichte der Familie der ersten Äbtissin Odilia. Auf der gegenüberliegenden Seite, also auf der vorletzten Seite, die sehen Sie jetzt hier, wurde dann die Gegenwart des Konvents, die damalige Gegenwart des Konvents repräsentiert durch Herrat und die Stiftsfrauen selbst. Sie sehen also Herrat hier auf der rechten Seite in der Kleidung der Äbtissin und dann sehr uniform, eigentlich nur farblich abgehoben, aber formal quasi identisch. Die Zahl der Nonnen, und Sie sehen auch, dass es ein relativ großer Konvent war. Sie sind aber individuell identifizierbar, dadurch, dass jeweils über der Figur der Name der Nonne eingetragen ist. Das ist eine ganz ungewöhnliche Darstellung eines Konventes aus dem Mittelalter insgesamt. Also es ist wirklich eine einmalige Darstellung eines vollständigen Konventes, die wir besitzen. In diesem Hortus Deliciarum, dem Garten der Freude, errichtete Herrat nun in 1165 Textabschnitten aus der Bibel, aus Bibelkommentaren, aus theologischen und naturkundlichen Traktaten ein moralisches Lehrgebäude auf, das die Heils- und Weltgeschichte von der Erschaffung der Welt bis zum jüngsten Gericht aufzeigt und in den Einzug ins Paradies mündet. Nach der Erzählung über die Sintflut, und das betrifft nun unser Thema der Gelehrsamkeit ganz fundamental, fügte Herrat das sogenannte Rad der Philosophie ein, eine durchaus gängige Form der Darstellung der sieben freien Künste. Wir sehen im Zentrum die Philosophie, in der Ikonografie ganz Maria ähnelnd, auf einem Thron sitzend, dem Thron der Weisheit nämlich, und gekrönt. Und unter ihr sitzen die Philosophen Sokrates und Plato in Schreiberpose und legen ihre Werke nieder. Also Sie sehen, dass die Philosophia über diesen beiden thront. Im Äußeren dieser beiden Kreise sehen Sie die sieben freien Künste, Repräsentationen der sieben freien Künste, die jetzt, wie ich vorhin schon andeutete, alle als Frauenfiguren dargestellt sind und deren Bedeutung durch die Inschriften in den Arkaden und auch in den Kreissegmenten niedergelegt wird, und zwar ihre Bedeutung nicht nur für den intellektuellen Kursus, sondern auch für die Gotteserkenntnis. Herrat hat nämlich diese sieben freien Künste nun als Weg zur göttlichen Erkenntnis gedeutet, was man auch hier noch einmal symbolisiert sieht durch die 4 und 3, also sieben Flüsse des Paradieses, die sieben Gaben des Heiligen Geistes, Entschuldigung, die hier in Flüssen symbolisiert sind. und die noch einmal die sieben Künste interpretieren. Es gibt vier Personen, die außerhalb dieses Kreises stehen, die außerhalb der christlichen Erkenntnis stehen, sind vier Männer, Poete et Magi werden sie genannt, also die Dichter und die Magier, die hier ebenfalls in der Schreiberpose wie Evangelisten eigentlich gezeigt werden. Und ihnen flüstern nun hier kleine schwarze Vögel, die Dämonen, die Schlechtigkeit der Welt sozusagen ins Ohr, anstatt der Weisheit. Und es ist deutlich zu erkennen, dass sie aus diesem Grund ausgeschlossen sind aus dem christlichen Erkenntnisprozess. Der Hortus Deliciarum ist ein außergewöhnlich innovatives und einzigartiges Werk, und zwar nicht nur als philosophisch-theologisches Lehrgebäude und hinsichtlich des didaktischen Einsatzes visueller Medien, wie Sie hier sehen können, sondern auch im Hinblick auf die Musik. Er rezipiert nämlich die neuesten Entwicklungen der zeitgenössischen Musik. In der neumierten Sequenz Sol Oritur, Ocasus Nescius, also die Sonne stieg auf, die den Untergang nicht kennt, diese Sequenz wurde zum Fest an Weihnachten gesungen, liegt eines der ganz wenigen erhaltenen Beispiele polyphoner Musik aus dem 12. Jahrhundert vor. Das wollen wir uns jetzt kurz anhören. Mehrstimmige Musik gab es in der klösterlichen Liturgie schon im 9. Jahrhundert, doch erst am Ende des 12., Anfang des 13. Jahrhunderts wurde die Musik als mathematische Wissenschaft an der Pariser Kathedrale Notre-Dame zu einer hohen Kunst entwickelt. Der Hortus Deliciarum belegt, dass die Sanktimonialen auf dem Odilienberg diese musikalische Innovation nicht nur rezipierten, sondern auch in der Lage waren, sie zu reproduzieren. Wenn die Stimme der Stiftsfrauen auf dem elsässischen Odilienberg bereits am Ende des 12. Jahrhunderts polyphon erklangen, so lässt sich das nur durch eine gute Verbindung dieser Frauen zu den führenden Pariser Schulen erklären. Vermittler zwischen Paris und der Hohen Burg dürfte das nahegelegene Augustinerchorherrnstift Marbach gewesen sein, das als Doppelkloster wiederum in enger Verbindung zu einem weiteren Augustinerchorfrauenstift stand, nämlich zu Schwarzentann. Wie entwickelte sich nun die weibliche Gelehrsamkeit im späten Mittelalter weiter? Mit dem Ausschluss der Frauen aus dem Universitätsstudium und der Klausurierung in den Bettelorden des späten Mittelalters ging die Gelehrsamkeit der geistlichen Frauen deutlich zurück. Während die Bettelorden ihren männlichen Zweigen eigene Studienseminare einrichteten oder ihnen erlaubten, an die theologischen Fakultäten der Universitäten zu ziehen, schlossen sie die Frauen ihres Ordens davon aus, weil diese nicht zur Predigt befugt waren. In der Folge gingen die Lateinkenntnisse, zumindest in den süddeutschen und den englischen Klöstern, stark zurück. Auch die Fähigkeit, die einschlägige patristische Literatur im Original zu lesen und zu deuten. Die Ordensgeistlichen, die die Frauen betreuten, stellten den Frauen nach ihrem Gutdünken volkssprachliche Florilegien zusammen und vermittelten ihnen das Wissen, dessen sie nach Ansicht der Kleriker bedurften, in der Predigt. Die intellektuelle Abgeschlossenheit kompensierte manche Klosterfrau durch mystische Visionen und Spekulationen. Erst im Zuge der Klosterreform des 14. und 15. Jahrhunderts nahmen die Lateinkenntnisse der Nonnen wieder zu. Ja, die Reformväter versuchten sogar, die Nonnen geradezu mit dem Lateinlernen zu disziplinieren. Das nächste Bild bitte. Nun besannen sich die Nonnen von Heiningen, das ist ein Kloster bei Wolfenbüttel, wieder auf die Septem Artis und die Philosophie des Boetius aus dem 6. Jahrhundert. Sie legten dies in einem beeindruckenden Zeugnis der Textilkunst nieder, das zugleich auf die Gründungsgeschichte des Konventes Bezug nimmt. Dieser Teppich befindet sich heute im Victoria and Albert Museum in London und misst 4,77 Meter mal 4,77 Meter. Ich glaube, es ist das größte erhaltene Textil aus dem Mittelalter. Der Aristotelismus Und die scholastische Methode, die seit dem 13. Jahrhundert an den Universitäten gelehrt und angewandt wurden, fand weder Resonanz in diesem Teppich, Sie sehen hier nochmal einen Ausschnitt mit der Philosophie in der Mitte, wie auch an den anderen Frauenklöster des Spätmittelalters. Ich ziehe ein Fazit. Würde man weibliche Gelehrsamkeit im Mittelalter allein an den Universitäten suchen, so wäre die Bilanz vernichtend negativ. Zieht man indes die Gelehrsamkeit vor der Entstehung der Universitäten und parallel zu den Universitäten in den Klöstern, Stiften, in den Zellen der Inklusen, in den Städten und in den Höfen mit in Betracht, so ergibt sich ein beachtlich buntes und vielseitiges Bild gelehrter Frauen. Für die gelehrten Frauen ist Scientia nur Mittel zum Zweck. Das Endziel heißt Sapientia Sophia, Weisheit und Gotteserkenntnis. Das gilt vor allem für die geistlichen Frauen wie Rotzwied, Hildegard und Herrat, die Schreiberinnen von Lamm Springe und die humanistisch gebildete Nonne Caritas Pirkheimer. Alle diese Frauen brauchten die Artes, um den Mysterien der Natur des Menschen wie des christlichen Glaubens auf die Spur zu kommen. Ihr Ziel war das neuplatonische Weisheitsideal. Allein Heloise bediente sich als Schülerin Abelards des Skeptizismus, der scharfen Methode der Logik und Dialektik. Eine Synthese ging in beide Richtungen bei der Laienfrau Christine de Pisan im 14. Jahrhundert ein, die unter ihren Leitbildern die Raison, die Vernunft, ebenso verzeichnet wie die allegorischen Damen Sagesse, die Weisheit, Prudence, Klugheit, Justice, Gerechtigkeit und Droiture, Rechtschaffenheit. Das 12. und 13. Jahrhundert bildet aus der Perspektive weiblicher Gelehrsamkeit eine Sattelzeit, sowohl hinsichtlich der Institutionen der Bildung wie hinsichtlich der Lehr- und Forschungsinhalte. Der Ausschluss der Frauen aus der höheren Bildung nimmt von hier seinen Ausgang mit weitreichenden Konsequenzen bis in die Moderne. In derselben Zeit ist auch ein Verdrängungsprozess im Bereich des potenziellen Wissens zu beobachten. Die Königin und Fürstin verliert als Beraterin des Regenten in dem Maß an Bedeutung, wie der Einfluss der aus Gelehrten, Juristen, Ärzten und Militärfachleuten zusammengesetzten Räte zunimmt. Im 14. und 15. Jahrhundert erreichten die geistlichen Frauen dank der klösterlichen Reformen wieder einen höheren Bildungsstand, aber sie begnügten sich weitgehend mit den neuplatonischen Weisheitstraditionen. Der scholastische Diskurs der Universitäten erreichte sie kaum. Eine dem Laienfrauen oberitalienischer Städte vergleichbare Teilhabe an humanistischen Zirkeln eröffnete sich den Frauen nördlich der Alpen nicht. Die Rezeption des Humanismus blieb hier einigen wenigen Klosterfrauen vorbehalten, wie etwa Caritas Pirkheimer. Applaus